B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ganz herzlich willkommen zur heutigen Redaktionskonferenz. Wir müssen heute ein bisschen zusammenrücken, denn es ist ganz schön voll. Marina Schweizer ist hier, Volontärin beim Deutschlandradio und momentan eine große Hilfe bei uns in der D-Radio Wissen Redaktion. Rachel Gessert aus unserem Online-Team ist dabei. Aus der D-Radio Wissen Nachrichtenredaktion ist Franziska Zecher hier und unsere Special Guests, drei internationale Wissenschaftler, Dr. Sandra Schwindenhammer von der Fernuni Hagen, Diego Ignacio Mugier, der ursprünglich aus Argentinien stammt, aber deutsche Vorfahren hat und am Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie arbeitet. Bis hierhin korrekt vorgestellt?
Ja, ja.
Und Dr. Daniel Cayo Concha aus Peru, der an der Uni Bonn forscht. Schön, dass Sie alle da sind. Also volles Haus, denn es geht um ein wichtiges Thema, nichts weniger als die Rettung der Erde. So kann man es vielleicht runterbrechen. Vor 40 Jahren wurde von einer Ansammlung von Industriellen und Wissenschaftlern, dem Club of Rome, eine Studienauftrag gegeben. Und der amerikanische Ökonom Dennis Meadows hat diese zusammen mit seiner Frau Donella und weiteren Experten angefertigt. Sie wurde zu einem Standardwerk und heißt im Original Limits to Growth, die Grenzen des Wachstums. 1972 wurde dieses gerade mal 180 Seiten dicke Büchlein veröffentlicht und wird seitdem immer wieder hinzugezogen, wenn es darum geht, deutlich zu machen, dass wir den Karren ganz schön in den Dreck gefahren haben und unsere Erde und die Menschheit kaum noch zu retten sind. Damals hat die Volkswagen Stiftung 1 Million Mark spendiert, um diese Studie zu finanzieren. Kein Wunder, dass diese Stiftung nach wie vor daran interessiert ist, was aus uns wird und wie sich die Überlegungen von Dennis Meadows bewahrheitet haben. Und aus diesem Grund fand in der vergangenen Woche eine sogenannte Winter School statt. 60 Wissenschaftler aus der ganzen Welt kamen in Hannover zusammen, um unter dem Titel Limits to Growth Revisited zu diskutieren und sich auszutauschen. Dort wurde überwiegend Englisch gesprochen und auch alle Vorträge fanden auf Englisch statt. Auch wir werden heute Abend teils auf Englisch, aber überwiegend in Deutsch sprechen. Und ich merke, mein Wortanteil ist jetzt schon ganz schön hoch, aber keine Sorge, ihr kommt auch gleich alle zu Wort. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Sie alle mit dabei sind und unsere Hörer sind natürlich auch aufgerufen, mit dran teilzunehmen an dieser Diskussion heute Abend, an unserer Redaktionskonferenz über unsere Facebook-Seite und Google-Plus-Seite sind wir zu erreichen oder Sie schicken uns Ihre Fragen oder Statements an redaktionskonferenz@dradio.de. Und mein Name ist Manuel Unger und jetzt habe ich erstmal 3 Minuten Pause. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz beschäftigt sich heute mit den Grenzen des Wachstums. Vor 40 Jahren hat der Ökonom Dennis Meadows zusammen mit weiteren Wissenschaftlern eine Studie herausgebracht, die Grenzen des Wachstums, The Limit to Growth. Beauftragt hatte ihn der Club of Rome und die Volkswagen Stiftung hat damals 1 Million Mark zur Unterstützung dazugegeben. Und in der vergangenen Woche hat diese Stiftung wieder eingeladen. 60 Wissenschaftler aus der ganzen Welt kamen nach Hannover oder in die Nähe von Hannover, um die Theorien von Dennis Meadows zu überprüfen, um sie weiterzudenken und eventuell auch Lösungsmöglichkeiten zu finden, wie die Erde und die Menschheit den stetigen Wachstum mit all seinen Konsequenzen aushalten kann. Drei dieser Wissenschaftler sind heute Abend bei uns, um unseren Hörern vielleicht erstmal so ein Gefühl von der Veranstaltung zu geben. Geht die erste Frage an dich, Sandra Schwindenhammer. Du bist 33 Jahre alt, Politikwissenschaftlerin und warst vergangene Woche mit dabei. Kannst du uns deinen persönlichen Eindruck wiedergeben? Was kann man sich unter einer Veranstaltung vorstellen, die sich Winter School nennt und wo 60 internationale Wissenschaftler zusammenkommen?
Also zunächst war es nicht nur die Geburtstagsparty zum 40. dieser berühmten Studie, sondern was wir gemacht haben. Und insofern, finde ich, hat die Volkswagen Stiftung da auch gut dran getan, ihr Engagement zu verstetigen, ist uns zusammenzufinden unter dieser Frage, wie retten wir die Welt, und zu diskutieren, welche Implikationen die Studie von damals für die heutige Zeit und für die heutige Problemlage hat. Und das Schöne aus meiner Sicht daran war, dass wir in interdisziplinären Teams gearbeitet haben, die Möglichkeit hatten, über mehrere Tage intensiv in Arbeitsgruppen zu diskutieren, unter verschiedenen, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, thematischen Schwerpunkten, und dass jeder sozusagen die Möglichkeit hatte, seinen disziplinären Schwerpunkt einzubringen. Mhm. Ich glaube, das ist für mich so inhaltlich das Spannende gewesen, die verschiedenen, meine eigene Expertise einzubringen und dann eben auch von der anderen zu profitieren. Und was auch gestimmt hat, war die Work-Life-Balance. Also wir haben uns einfach sehr gut verstanden. und hatten nette Abende zusammen. Und insgesamt, also wenn jetzt meine Bilanz wissen willst, das hat mir sehr viel gebracht.
Mhm. Und warst du die einzige Politikwissenschaftlerin oder waren noch andere aus deinem Fach da?
Nein, also soweit ich das mitbekommen habe, waren auch noch andere aus diesen sozialwissenschaftlichen Hintergründen, Politikwissenschaft, auch Soziologen dabei. Wir waren sehr bunt gemischt und das hat es am Anfang etwas schwierig gemacht, natürlich erstmal zu eruieren, worüber reden wir eigentlich, die verschiedenen Fachperspektiven zusammenzubringen, aber dann in der Retrospektive natürlich auch viele neue Perspektiven eröffnet, die einen auch selber weiterbringen natürlich im eigenen Forschen.
Unser Gast aus Peru, Daniel Cayo Concha, 40 Jahre alt, arbeitet an der Uni Bonn. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Forstwirtschaft. Zurzeit beschäftigt er sich damit, wie sich die Farmer in Westafrika auf den Klimawandel einstellen können. Und du sprichst besser Englisch als Deutsch, deshalb stelle ich dir die erste Frage auf Englisch. You're a specialist in forestry and your research topic is the climate change. After this week at the Winter School in Hannover, was this a big benefit for you and your work?
Thank you very much for the invitation. Yes, I think that we have faced this challenge of trying to bring down this overall perspective that Dennis Meadows had developed 40 years ago. And for some of us who work at a community, region, political unit scales, to match these two perspectives, it's always an input. Mm-hmm. Yes, I think that we could broaden our horizons in both ways, as biophysical scientists and also as social scientists, as Sandra said, so we can sort of scope our management decisions and, this is actually one of the outcomes of the conference, no? Mm-hmm. This glocalization term.
Glocalization?
Genau. It means.
Du kannst auch gerne auf Deutsch sprechen, wenn du es auf Deutsch erklären kannst. Das hilft.
Das ist genau schwer zu sagen. Ja? Glocalization für das heißt think global, yeah. Act local. Okay. Denk global, macht.
Handel, aber lokal bei dir, genau. Vor der Haustür.
Das ist meint.
Ja, also auf jeden Fall sehr interessant. Viele verschiedene Fachbereiche kommen zusammen, tauschen sich aus und versuchen einfach so am Großen und Ganzen zu arbeiten, aber dann halt bei ihnen vor der Haustür eigentlich dann die Probleme erstmal anzupacken, um dann dem Großen und Ganzen wieder zu helfen.
Genau, das ist eine super Herausforderung. Ne?
Ja. Diego, du bist 31 Jahre alt, kommst aus Argentinien, hast aber auch deutsche Vorfahren und sprichst demnach wunderbar Deutsch. Du bist Umweltingenieur und beschäftigst dich überwiegend mit dem globalen Abbau von Mineralien. Du bist also Bergbauexperte. Wenn du jetzt wirklich mal zurückblickst auf die vergangene Woche, wenn du mit anderen Menschen und anderen Wissenschaftlern zusammenkommst, welche Erinnerung jetzt von der Woche ist die am prägendsten für dich? Also was war vielleicht ein Ereignis oder ein Gespräch oder ein Vortrag, der absolut hängen geblieben ist? Was war so das Ereignis, was dich am meisten wirklich ergriffen hat?
Danke, Manuel, für die Einladung, hier zu sein. Zumerst muss ich sagen, ich bin nicht Umweltingenieur, ich bin Geograf, aber ich bin Doktorand in Umweltingenieurwesen, im Moment an der Uni Kassel.
Mhm, dann hat sich da noch mal was verändert. Entschuldige, dass ich hier falsche Informationen bekommen habe.
Kein Problem, also es ist immer so. Ich beschäftige mich mit Bergbau und was sind die sozialen und umweltlichen Aspekte, die man, wenn sozusagen eine Tonne Metall oder eine Tonne Kohle abbaut, was verursacht das dann im Land? Also Kohle kann man hier in Deutschland abbauen, aber andere Metalle kommen aus anderen Ländern, das heißt aus der Dritten Welt oder das ist sehr, sehr wichtig für die deutsche Ökonomie und natürlich auch für die EU. Und wenn man in so einen Raum mit 60 Wissenschaftlern, die nicht nur aus Europa kommen, aber auch aus China, aus Afrika und das heißt die Länder, wo diese Erze genommen werden, wo die umweltlichen und sozialen Probleme das geschehen, dann kann man auch gut verstehen, andere Perspektiven, was bedeutet für denen auch, nicht nur für ihr, die wir hier in Deutschland jetzt sehen und wir diskutieren hier in Deutschland. Wir diskutieren auch ein Modell, der wurde in den USA hergestellt, natürlich auch globale Trends dargestellt. Aber dann, wenn man sich wirklich austauscht mit diesen Leuten, die auch nicht nur aus verschiedenen Fächern, aber auch aus verschiedenen Ländern kommen, mhm. das kannst du sehr, sehr gut verstehen, was für denen wichtig ist und wie können wir zusammenarbeiten. Nicht nur als Wissenschaftler, als Personen, die jeden Tag Entscheidungen treffen müssen. Das habe ich am besten toll gefunden.
Aber vielleicht wirklich nochmal, gab es einen Menschen, den du jetzt getroffen hast, wo du sagst, das war wirklich ein Erlebnis? Oder gab es einen Vortrag, wo du gesagt hast, alleine dafür hat es sich gelohnt, nach Hannover zu kommen?
Ja, am besten hat mir gut gefallen in dem Herrenhäuser-Symposium.
Das fand zwei Tage statt, von Mittwoch und Donnerstag, wo es dann nochmal Vorträge gab, ne?
Genau. War wichtig für mich, eine Person, der heißt Daniel Alexander Schacht von der Hannoversche Allgemeine Zeitung. Mhm. Er ist Sozialpsychologe und er hat sehr gute Eindrücke mitgebracht, wie man in Deutschland das besser verstehen kann, wenn man eine Entscheidung eher trifft, was das heißt für die Zukunft und auch für andere Länder.
Also sprich, er ist Journalist und hat einfach versucht, das mal wiederzugeben. Vielleicht, ich weiß, Sandra, hast du den Vortrag auch gehört, was wirklich da nochmal seine Inhalte waren? Also was Diego jetzt gerade gesprochen hat? Oder sind deine Erinnerungen da? Du hast ja vielleicht ein ganz anderes Erlebnis gehabt, was dich viel mehr beeindruckt
hat. Ich hatte ein anderes Erlebnis. Also für mich war die Begegnung mit Dennis Meadows extrem beeindruckend.
Der nämlich auch vor Ort war.
Ja. Und ihn zu sehen, wie er jetzt quasi 40 Jahre später über seine Arbeit am MIT damals reflektiert und wie seine inhaltlichen Positionen hinsichtlich seiner Arbeit sich vielleicht auch ein bisschen gewandelt haben. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass seine Zukunftsversion doch etwas schwärzer ist, als er das vielleicht damals hatte, und dass man quasi, wenn man es mal auf den Punkt bringt, das Kind jetzt im Brunnen ist und man sich überlegen muss, mit welchen politischen Strategien, was mich natürlich aufgrund meiner Profession extrem interessiert, man die Probleme jetzt angehen muss. Also dass man jetzt quasi diesen prognostizierten Overshoot in den Bereichen Ressourcen und Energie bereits hat und jetzt überlegen muss, wie man damit klarkommt. Und er hat auch eine sehr schöne Art, Präsentationen zu halten und auch durch interaktive Elemente sein Publikum einfach zu fesseln. Also das kann er unwahrscheinlich gut. Und ich habe das so ein bisschen auch als Appell an die Wissenschaft mitgenommen, dass ein Umdenken stattfinden muss. Also er hat gesagt, you have to think beyond the box. Also dass man quasi aus den tradierten Vorstellungen über unser System hinausdenken muss, und das bedeutet auch, dass es unbequem werden kann an der einen oder anderen Stelle, dass bestimmte unbequeme Wahrheiten auch transportiert werden müssen, und das dann sowohl in der Wissenschaft, dass da der Mainstream manchmal auch verlassen werden muss, als auch eben im praktischen Leben, und das fand ich ganz, ganz toll.
Auf jeden Fall werden wir gleich auch noch über Dennis Meadows sprechen. Ganz toll, dass er natürlich dabei war. Der Guru, der dieses Buch geschrieben hat vor 40 Jahren. Und darüber sprechen wir natürlich gleich hier in der Redaktionskonferenz. Coldplay in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz mit Don't Panic. Ja, das ist die große Frage. Müssen wir doch ein bisschen Panik schieben, wenn man jetzt an Dennis Meadows denkt und seine Thesen, die er vor 40 Jahren aufgestellt hat in seinem Buch Die Grenzen des Wachstums? Ebenfalls in Hannover dabei war auch Marina Schweizer, Volontärin des Deutschlandradios. Du warst da am Mittwoch, da gab es auch ein zweitägiges Symposium, was dann Mittwoch-Donnerstag stattfand, unter dem Titel Already Beyond 40 Years Limits to Growth, also die Frage, ob wir den Punkt schon überschritten haben und es keine Rettung mehr gibt. Marina, bevor wir diese alles entscheidende Frage stellen, wie hast du erstmal wirklich diesen Tag erlebt? Hast du den Eindruck gehabt, dass dort an der Weltrettung gearbeitet wird?
Ja, teils, teils. Also ganz zu Beginn fand ich sehr beeindruckend, wie diese Zahlen da aufgemalt wurden. Und ganz zu Beginn hat sich auch dieses große Szenario vor mir ausgebreitet. Das fand ich alles sehr interessant. Dann gegen Mitte des ersten Tages wurde mir das alles ein bisschen zu ja, wenig konkret, wenig anpackend. Also gerade hat jemand hier in der Runde gesagt, in der Winter School hat man sich immer so die Frage gestellt, wie können wir zusammenarbeiten, ja, so gegen den Weltuntergang. Das war mir dann während des ersten Tages so ein bisschen zu abstrakt teilweise. Also jeder Wissenschaftler, der da, oder fast jeder Wissenschaftler, der da auf dem Podium war, hat so ein bisschen seinen Bereich vorgestellt, hat so ein Schlaglicht auch gesetzt auf einen bestimmten Bereich, zum Beispiel Armut oder Bevölkerungsentwicklung. Aber ich habe mir immer trotzdem natürlich diese Frage gestellt als Gast. Ja, okay, und jetzt habe ich diese Information und jetzt möchte ich aber auch etwas damit anfangen. Ich weiß nicht, wie es am zweiten Tag war. Am ersten Tag wollte ich eigentlich noch ein bisschen mehr griffige Informationen.
Was Konkretes, und es war sehr, sehr theoretisch. Bleiben wir mal, beziehungsweise gehen wir erstmal ins Internet zu unseren Hörern. Ja. Rachel Gessert aus der Die Radio Wissen Online Redaktion ist auch bei uns. Welche Frage hast du an unsere Hörer gestellt?
Ich habe erstmal gefragt via Facebook und Google Plus, wie denn unsere Hörer oder Leser die Lage sehen, ob sie also zustimmen, dass wir auf dem Weg in den Kollaps uns schon befinden oder ob sie eine andere Zukunftsvision haben, ob sie meinetwegen glauben, dass dann doch die Entwicklung, die Prognosen nicht bewahrheitet haben. Die Reaktionen sind noch etwas verhalten, von dem Gölschen et küt wie et küt.
Okay, ja.
Bis zu,
es kommt, wie es kommt.
Ja, also es gibt schon Elsa Doolittle zum Beispiel, Elisa Doolittle.
Eliza,
ich nehme an,
ja,
es handelt sich nicht um den wahren Namen, um den Klarnamen. Sagt ja, es wollte niemand glauben damals, jetzt ist es soweit.
Ja.
Wird aber sofort widersprochen von Herrn Thiemer, der sagt, nein, dass jetzt das Wirtschaftswachstum zum Beispiel in den europäischen Ländern oder in den Industrieländern so gering ist, das hat ganz andere Ursachen, als damals der Club von Rome prognostiziert hat. Darum geht es momentan überhaupt nicht und deswegen könnte man das auch nicht, die Gründe seien ganz unterschiedlich, man könnte das jetzt gar nicht so sagen. Das sieht man jetzt schon daran, dass es nicht, dass diese Prognosen eintreten werden.
Sandra, wie konkret wurde es bei euch? Also habt ihr euch richtig an so Fragestellungen abgearbeitet?
Ja, insbesondere in der Working Group, in der ich war, also Food and Water. Also ich mache ja in meinem Poster
Food and Water.
Food and Water.
Also, okay.
Also Resources,
Essen und,
also
genau, und Wasser.
Genau.
Mhm.
Also Nahrung und Wasserknappheit und also insbesondere die internationale, also die Welternährungspolitik ist ja so auch mein Thema, was ich in meinem Postdoc-Projekt behandle. Und wir sind schon sehr konkret geworden. Insbesondere, also wenn man jetzt mal dieses Kölsche Grundgesetz heranzieht.
Bild,
genau, und aber Tät noch immer Jote Jange ist halt in dem Fall eben eine Frage von politischer Steuerung, denke ich. Und ich denke, einige der Probleme, die uns heute so umtreiben, also der Klimawandel beispielsweise, Daniel kann da viel mehr drüber erzählen, oder die Frage der Biodiversität, die Frage jetzt mit Bezug auf Welternährungspolitik, Übernutzung der Böden, die Frage von, wenn Flächen in Entwicklungsländern quasi von Großinvestoren gepachtet werden über mehrere Jahrzehnte hinaus und damit ausfallen für die Versorgung von lokalen Märkten und Konsumenten. Das sind alles so Punkte, die eigentliche Studie nicht behandelt hat, vielleicht auch aufgrund, dass die Probleme damals noch nicht so da waren, nicht konnte. Aber das sind natürlich Problemlagen, die man heute weiterdenken muss und wo man auch in der Forschung überlegen muss, was da Anknüpfungspunkte sind. Und wir haben da schon sehr konkret uns in unserer Working Group überlegt, dass wir vorschlagen würden, eine Arbeitsteilung zwischen verschiedenen Akteursgruppen anzuregen. Also insbesondere wir sehen, und das dockt auch so ein bisschen an die politikwissenschaftliche Governance-Forschung an, wir sehen, dass heute verschiedene Akteure sich tummeln in der Weltpolitik, dass es eben nicht mehr nur die Staaten sind und dass man eigentlich,
sondern wir noch, also
dass wir die Zivilgesellschaft haben, also sowohl auf nationaler Ebene als auch auf internationaler Ebene organisiert.
Also sprich auch Unternehmen.
Unternehmen wäre der Business-Sektor, da ist ja eine ganz spannende Tendenz zu beobachten, dass die FAO praktisch selber, also die Welternährungsorganisation, selbst ja propagiert. Ich glaube, das war vor 2 Monaten im Wall Street Journal ein ziemlich breit diskutierter Artikel, in dem der Chef der FAO gesagt hat, hungry for investments, also dass quasi das die Lösung der Nahrungsmittelproblematik dadurch vorangetrieben werden könnte, dass eben private Großunternehmen und Agribusiness mehr investieren, insbesondere in Entwicklungsländern und eben Geld geben für technische Entwicklung, Optimierung und so weiter. Und da man natürlich jetzt die Frage aus politikwissenschaftlicher Sicht stellen muss, wenn man auf die Ressourcen von privaten Großunternehmen baut, welche Implikationen hat das? Also who elected Monsanto zum Beispiel? Ja, also das könnte.
Also ich denke, das ist wirklich ja dann auch wieder Daniels Lieblingsthema, wenn es einfach dann darum geht, es soll investiert werden in Entwicklungsländer. Da gehen bei dir doch bestimmt die Alarmglocken an, weil dadurch ja auch wieder der Klimawandel vorangetrieben wird, wenn jetzt jedes Entwicklungsland auch noch die Industrialisierung erfährt. Wie empfindest du das? Wie diskutierst du in einer solchen Runde?
Ja, in einer globalisierten Welt gibt es nicht so viele, wie gesagt, Chancen für zu sagen, okay, das ist ein guter Investor oder nicht. Ja, zum Ende alle müssen eine Rolle spielen. Aber das Problem hier, finde ich, ist, dass die Privatkonzerne haben eine höhere Prioritäten. Die sind nicht. Gibt es zwei Prioritäten für sie, ja? Profit making und wie heißt Occupy the Market.
Den Markt einnehmen.
Genau.
Ja? Okay.
Das sind die zwei Prioritäten für sie. Und wenn auch eine dritte Priorität für wir, zum Beispiel Food Security oder Umweltschutz implementieren würden, genau, dann gibt es einen Konflikt of Interests, oft passiert, ne? Was wir vielmal gesehen haben. Es ist ganz einfach. Ja? Wir öffnen die Newspapers jeden Tag und wir finden diese Entscheidung. Businessmen haben diese Entscheidung jeden Tag zu machen. Und wir wissen es bisher, welche Entscheidung haben sie gemacht.
Am Sonntag vergangener Woche gingen die Vorträge und Arbeitsgruppen los. Als erster Programmpunkt stand auf dem Programm Dr. Frank Ukötter mit dem Titel How to Rock the World. Und ich gehe mal davon aus, dass es sich nicht um einen Workshop für E-Gitarristen gehandelt hat. Diego, worum ging es da? Kannst du dich noch daran erinnern, der erste Vortrag How to Rock the World?
Ja, er hat versucht, verschiedene Antworten zu dieser Frage uns zu geben, und zwar, also einen Teil ist, dass der Bericht wurde von dem Club of Rome unterstützt und auch, dass der Timing war ganz, ganz, ganz gut, weil also die Umweltbewegung war wirklich, es ist wirklich da aufgewachsen. Und dann, es gab ein Problem in der globalen Ökonomie, es gab diese Ölkrise in den 1973. Also der Timing für diesen Bericht war ganz gut, das hat er gesagt. Und auch diese Faszination mit dem Computer und mit diesen Kurven, die man mit einem Computer machen kann, um irgendwie die Zukunft zu prognostizieren.
Und anschaulich zu machen, das, was Dennis Meadows halt getan hat.
Genau. Wie man kann sagen, was wird passieren in den nächsten 50 Jahren mit einer wissenschaftlichen Methode. Solche Dinge, glaube ich, hat viele Leute fasziniert und macht auch das Modell sehr kontroversiell. Aber was Frank sehr deutlich gemacht hat, ist, wie kann man so viele Leute beeinflussen? Damals war mit diesem Modell, aber ich glaube heutzutage, diese Art Modellen, die funktionieren nicht so gut. Also, weil man versteht, dass die Realität sehr komplex ist und dass diese globalen Modellen können vielleicht Trends irgendwie prognostizieren für einige Ressourcen, wie zum Beispiel fossile Ressourcen. Das kann man sehen, dass die werden irgendwann nicht mehr da sein, aber was genau passieren wird, das ist wirklich kontroversiell, muss man sagen.
Marina, du hast Dennis Meadows auch getroffen, also er ist 70 Jahre alt, meines Wissens, weiße Haare, weißer Bart, also alleine optisch wirkt er wirklich ein wenig Guru-mäßig. Wie hat er auf dich gewirkt, als er dir gegenüberstand?
Ja, Guru-mäßig würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also er hatte einen Anzug an und nicht irgendein langes Gewand. Ja. Also man hat schon das Gefühl, man merkt auch, dass er einfach seit 40 Jahren auch in diesem Thema so drin ist. Er war ja ein recht junger Wissenschaftler, als er diese Studie damals veröffentlicht hat mit seinen Kollegen. Und also ich fand seine Art zu reden recht pfiffig, recht originell. Er konnte auch, das wurde vorhin schon erwähnt, sehr gut das Publikum so begeistern für das, wofür er steht. Und ich denke, das liegt sicherlich auch daran, dass er schon so lange dabei ist und auch diesen Blick so ja über die verschiedenen Disziplinen auch hat. Und das war ihm ja auch immer sehr wichtig. Mhm. Und ich fand sehr beeindruckend seinen Vortrag ganz am Anfang. Da hat er einfach ein paar Grafiken aufgezeigt, also am Anfang des Symposiums, davon spreche ich jetzt natürlich. Ja. Da hat er ein paar Grafiken an die Wand geworfen und wir haben so gesehen, also das war so eine Kurve, die ging irgendwie nach oben und dann gab es da so einen Wendepunkt und dann ging es wieder nach unten. Und dieser Wendepunkt war eben praktisch dann irgendwann, wenn der Punkt eben erreicht ist, wir Dinge aufgebraucht haben, wenn irgendwann sich diese... zum Beispiel dieses Wirtschaftswachstum dann auch wieder umkehren wird. Und das war für mich einfach auch so ein ziemlich schockierender Moment nochmal von ihm dann zu sehen, wie weit wir auf dieser Kurve auch real schon vorangeschritten sind. Also er hat ja praktisch auch vor 40 Jahren schon so eine Art Prognose geliefert, die auch teilweise eingetroffen ist.
Meines Wissens 2030 kippt es. Ist das korrekt? Also das ist zumindest die Grafik, die ich gesehen habe. Habt ihr, ihr guckt euch ein bisschen fragend an. Also ganz konkret könnt ihr es auch nicht beantworten. Also wann kippt das Modell von Herrn Meadows?
Das war sehr interessant auch zu sehen, dass sich niemand so ganz konkret festlegen wollte, was auch dann kippt. Also ich fand es interessant. Ich war ja auch mal im Gespräch dann mit Dennis Meadows und es ist jetzt nicht unbedingt so, dass er dann sagt, es wird auf jeden Fall dann die große Welle geben oder es wird der Finanzsektor zusammenbrechen oder so. Er sagt halt, man muss irgendwie schauen.
Hören wir uns doch mal an, was er zur Prognose sagt.
What will happen if we continue to do things on the basis of short-term consideration? Well, let me say, we will find out because it's already too late to avoid these consequences.
Ja, jetzt hattet ihr nicht alle den Kopfhörer auf, deshalb konntet ihr es hier jetzt im Studio nicht hören. Also er hat im Endeffekt, oder Marina, vielleicht sagst du nochmal ganz kurz, was er jetzt im Kern gesagt hat.
Ja, also es ist eben diese Unmittelbarkeit. Ne? Also er hat sich ja schon im Prinzip damit abgefunden, dass diese Konsequenzen kommen werden, weil wir sind zu spät dran, um jetzt noch diesen Weg zu gehen der Nachhaltigkeit, so dass praktisch dann nicht alles aufgebraucht sein wird. Und weil wir eben in den letzten Jahrzehnten einfach so weitergemacht haben und mehr wollten und mehr Wachstum auch mitgebracht haben, ist jetzt eben dieser Weg nicht mehr unbedingt umkehrbar. Und das fand ich schon auch ziemlich schockierend, dass er das schon mit so einer Gewissheit auch sagt. Und er sagt, wir müssen jetzt schauen, was kommen wird. Man kann das nicht so konkret vorhersagen, aber er ist sich dann schon ziemlich sicher, dass dieser Wendepunkt kommen wird.
Sandra, wie war es für dich? Hast du dich mit ihm jetzt persönlich wirklich halt auch austauschen können? Oder war er jemand, der nur, ich sag jetzt mal, da reingeschwebt ist, einen Vortrag gehalten hat und in seinen Learjet gestartet ist und wieder nach Amerika geflogen ist?
Nein, überhaupt nicht. Also wir hatten ja, also zum einen natürlich die erste Begegnung mit ihm im Rahmen des Symposiums. Und dann am Freitag hat er uns ja besucht in unserem Konferenzhotel und da war es schon so, dass er sich wirklich intensiv auch Zeit genommen hat, zum einen zu diskutieren aus den einzelnen Working Groups heraus und er hat auch sehr persönlich reflektiert, nochmal so seinen eigenen Werdegang als Wissenschaftler, hat uns da nochmal, wie ich finde, sehr persönlich mit auf den Weg gegeben, was er denn wichtig findet und ich denke, da war genug Raum und ich denke, gut, es kommt natürlich darauf an, wie man das so teilen möchte, ob jetzt quasi das Kind schon komplett im Brunnen ist. Ich denke, dass man schon auch über Potenziale nachdenken sollte und ich denke, das tut er ja auch bis zu einem gewissen Punkt, in dem er sagt, wir sollten uns mehr darauf fokussieren, wie wir Anpassungsmaßnahmen an die jetzigen strukturellen Gegebenheiten finden können. Und ich persönlich glaube halt immer, dass, und das war, glaube ich, auch was wir aus unserer Gruppe mitgenommen haben, think positive, be critical. Also dass man eben nicht diese schwarze Zukunftsszenario so kauft, sondern eben auch in seiner eigenen Forschung und in seinen eigenen Überlegungen immer auch schaut, was sind positive Beispiele, wovon kann man lernen, was sind Ansätze, die uns weiterbringen können. Und insofern ist es vielleicht jetzt aus meiner Perspektive, ich teile nicht unbedingt ganz diese schwarze Zukunftsmalerei.
Mhm, Prognose.
Ja, ich denke, er hat eben dieses Bild so vor sich, so kam es mir zumindest rüber. Aber klar, er ist trotzdem noch daran interessiert, dass man auch Lösungen findet, um das Ganze jetzt auch so ein bisschen abzudämpfen. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, das ist ein Mann, der jetzt irgendwie sich dann da zurücklehnt und sagt, ja, das trifft jetzt alles so ein, wie ich das vielleicht vorhergesehen habe, sondern er ist schon auch dabei, nach wie vor Lösungen zu finden. Mhm. Das fand ich auch sehr interessant.
Ja, und ich fand auch sehr schön, er unterscheidet auch. Er sagt, also wir haben Global Problems und wir haben Universal Problems, und für die Universal Problems kann man in seinem eigenen, in seiner eigenen Einflusssphäre was tun. Also er sagt selber, dass er in seinem eigenen Household, also bei sich zu Hause oder in seiner Stadt, beiträgt, um bestimmte Dinge zu verändern.
Hat er es konkret gemacht? Also was macht er? Also Universal heißt jetzt eher generell, ja? Also jetzt nicht das Universum, sondern
also
die generell.
Die Unterscheidung, also terminologisch könnte man darüber diskutieren. Also was er sagt, sind Global Problems, ist sowas wie der Klimawandel. Ja. Dagegen kann man zwar auch was tun, aber man sieht es im eigenen Handeln, die Konsequenz vielleicht nicht unmittelbar. Und sein Vorschlag war, bei den Universal Problems anzufangen. Also bei denen vor der eigenen Haustür, wo man was tun kann.
Aber hat er es konkret gemacht, was er jetzt macht?
Ich erinnere mich nicht, ob er es selber erwähnt hat, aber was ich weiß, ist, dass er so einen kleinen Garten hat und selbst irgendwie ökologischen Landbau macht. Mhm. Und er sagte, dass er in seiner Stadt eben auch engagiert ist, die im Prinzip in die richtige Richtung zu bringen. Und was wir in der Working Group auch gemacht haben, war eben auch zu diskutieren, wie kann man im Bereich nachhaltiger Konsum bezogen auf das Welternährungsthema, was sind da Ansätze? Und also wir sind da schon auch konkret geworden, auch was jetzt ganz individuell eben die Umsetzung dieser Universal Problems angeht.
Diego, wie hat er auf dich gewirkt oder hat er dich und deinen Fachbereich, sprich jetzt Bergbau, hat er das auch einbezogen in seinen Vortrag, in seine Rede? Konntest du dich mit ihm austauschen?
Ja, das war super. Das war eigentlich eine super Erfahrung, mit ihm direkt, also unmittelbar, vielleicht ein Bier zu trinken und uns über die Modelle auszutauschen. Nicht nur mit mir, aber er war ganz, ganz offen, mit anderen Leuten da zu diskutieren. Das war wirklich eine unique Erfahrung.
Eine einzigartige.
Ja, wir haben uns darüber ausgetauscht und ich glaube, dass er hat immer noch dieselbe Meinung, als er hatte damals in den 70er Jahren, dass ein Kollaps kommt, und er glaubt immer noch an sein Modell wirklich, dass das wird passieren. Wie werden wir reagieren, weiß er nicht genau, aber er glaubt immer noch an sein Modell. Nach 40 Jahren Diskussionen, er bringt immer noch ein Abwehr an seinem Modell. Und in meinem Fall, das ist ja wirklich gut, weil ich könnte immer noch denken, wie können wir nachhaltiges Mineralien bekommen heutzutage? Also dafür gibt es sehr, sehr viele konkrete Beispiele wie Sustainable Design, also nachhaltiges Design. Wie kann man heutzutage, wenn man ein iPad kauft oder ein iPhone kauft, eigentlich dieses Gerät sollte schon von der Design gemacht werden, damit der Rezyklierung einfach ist und auch für Unternehmen sozusagen einen Gewinn macht. Solche konkrete Beispiele, die immer noch nicht da sind, hat er nicht explizit erwähnt, aber sind da, wenn man sagt, global denken, aber lokal machen. Mhm. Die sind da, und das waren auch Fragen, die im Symposium waren. Wie wird man die Autosindustrie in 30 Jahren sehen? Wie wird könnte zum Beispiel die Autokonzerne immer noch mehr und mehr Autos kaufen? Oder also solche Fragen, glaube ich, waren sehr wichtig im Symposium. Und naja, also Dennis, wie gesagt, hat immer noch seine Meinung an dem Modell, aber er ist beyond that. Also er sagt, heutzutage, er macht Spiele, er versucht andere Weise zu kommunizieren, nicht nur mit dieser Coben und diesem gleichen Modell.
Wir sprechen gleich weiter über das Programm Winter School Limits to Growth Revisited, über die Ideen und das, was daraus wurde, von Dennis Meadows hier in der D-Radio-Wissen Redaktionskonferenz. Aufruhr heißt dieser Track von Max Herre, ja, und beleuchtet hier musikalisch ein bisschen den arabischen Frühling. Auch mit Sicherheit eine, ja, Neuerung, eine Entwicklung, die sich im letzten Jahr aufgetan hat, die auch die Welt verändert. Wir sprechen heute über mehr oder weniger das Ende der Welt, Limit to Growth, so heißt die Studie von Dennis Meadows. Und wenn wir halt zurückblicken, vor 40 Jahren kamen die Grenzen des Wachstums raus. Und wir sprechen heute hier in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz darüber, was daraus geworden ist, die vergangenen 40 Jahre, was hat sich getan. 60 Wissenschaftler haben sich getroffen vergangene Woche in der Nähe von Hannover, haben darüber gesprochen. Dennis Meadows war persönlich dabei und heute hier bei uns im Studio sind Daniel Cayo Concha aus Peru, Diego Ignacio Mugia, nee, ich vergesse deinen Namen nicht, ich vergesse ihn nicht, aber ich spreche ihn immer falsch raus. Bitte, sag es nochmal richtig, Diego.
Mugia, sag mal auf
Mugia.
Spanisch.
Mugia, ja. Ich gebe mir große Mühe, dass ich es bis Ende der Stunde richtig drin habe. Bei Sandra Schwindenhammer fällt es mir etwas leichter, obwohl der Name auch relativ lang ist. Marina von D-Radio Wissen ist hier und Rachel aus unserer Online-Redaktion ist ebenfalls dabei. Was tut sich im Netz? Sind unsere Hörer aktiv? Kommen sie langsam auf den Geschmack und beteiligen sich daran am Ende der Welt und an den Theorien von Dennis Meadows?
Ja, also das aktuellste Thema scheint das heute Abend nicht zu sein. Aber Akim Sangat hat uns auch noch geschrieben und hat, er sagt, dass die Prognosen damals in der Tendenz sicher richtig sind, auch wenn einiges nicht so direkt so eingetroffen ist. Könnte man natürlich immer nach 40 Jahren schön einfach sagen, ja, ist gar nicht alles so geworden. Die hätten natürlich damals auch nicht ganz die Möglichkeiten gehabt, die man heute für Berechnungen hat. Oder man hätte jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Erdöl gefunden. Aber von der Tendenz her würde das ja an den grundsätzlichen Problemen überhaupt nichts ändern. Und deswegen sei es sicher richtig, also dass die Richtung, die Meadows aufgezeigt hat, sicher die Richtung ist, in der wir uns entwickeln.
Mhm. Daniel, wann hast du das erste Mal von Dennis Meadows und seinem Buch gehört und es eventuell halt auch gelesen? Kannst du dich daran erinnern? War das ein prägendes Ereignis in deinem Leben?
Ich denke, das war vor vielleicht 15 Jahren oder vielleicht mehr, ja, ja. Ich habe ein Master in Mexiko gemacht und dann, ich habe mein Tutor, mein Professor war ein Indianer und er war sehr... Er wusste viel über die Geschichte, über die Sustainable Development und diese Thema, ne? So, das vielleicht war der erste Mal, ja. Mhm.
Was ist das Bahnbrechende daran, was Dennis Meadows vor 40 Jahren schon aufgeschrieben hat, Diego? Wenn du das mal Revue passieren lässt, jetzt die vergangenen 40 Jahre, ist es einfach die Prognose, seine, ja, hellseherischen Fähigkeiten oder dass seine Computer richtig gearbeitet haben?
Ja, zumerst als eine normale Person, also ein Student damals, ja, also diese Dark-Prognosen, die waren wirklich beeindruckend für mich, weil ich habe gedacht, also eine Katastrophe kommt, das wird wirklich schlimm für uns alle sein, als Personen. Und dann als Wissenschaftler, ja klar, diese gute Modelle, die man mit Kurven interpretieren kann, das hat viel Macht, weil das hat diese Idee, dass die Wissenschaftler, die gut Prognosen können, besser als andere Leute, die vielleicht nicht Wissenschaftler sind. Und das, glaube ich, besonders mit dem Computer in den 70er Jahren, das kann diesen Eindruck geben, dass er hat recht und sehr, sehr schlimme Dinge werden passieren. Und das motiviert mich, das Buch zu lesen und zu sagen, okay, das ist der Prognose, was kann ich dagegen tun? Weil ich will nicht diese Prognose sehen für mich, meine Kinder oder egal für wem. Ich glaube, dass diese Message war sehr, sehr beeindrucksvoll. Aber heutzutage ist die Frage, ja, teilweise kann man vielleicht mit wissenschaftlichen Dateien gucken, dass er hat recht in einigen Aspekten, aber immer noch die Zukunft ist offen für uns alle. Mhm. Und ich glaube, das ist auch, was er uns mitgeteilt hat, dass wir können etwas tun und dass wir machen. Viele Leute machen viel.
darüber und dagegen.
Ich denke, er hat auch damals in Anfang der 70er Jahre den Zeitgeist getroffen. Also ich denke, das hat Frank Ukötter in unserer
ersten
Sitzung auch sehr gut zusammengefasst, denn es war damals,
rock the world.
Genau, weil es war damals natürlich auch eine Zeit, dass die Wachstumsrate der Weltbevölkerung war auf einem all-time high. Wir hatten damals Zahlen, die wirklich beunruhigend waren, und parallel hatte man so den Eindruck, die Grenzen des Wachstums sind da, insbesondere was das Öl angeht. Und damals parallel historisch mit der Ölkrise war es dann so, dass er im Prinzip den Zeitgeist dahingehend getroffen hat, dass damals ja auch die Umweltbewegung im Entstehen war, dass damals die erste Umweltkonferenz war in Stockholm und dass man quasi das Thema Umweltschutz und was heißt es eigentlich, wenn jetzt die Grenzen des Wachstums näher rücken, auch was können wir tun als Menschheit quasi, dass er da ganz gut zum einen das Wind, den historischen Kontext getroffen hat und zum anderen natürlich auch diese World System Analysis was Neues war. Also dieser holistische Ansatz zu sagen, wir erklären auf Systemebene. Also wir versuchen quasi in verschiedenen Dimensionen ein größeres Bild zu erschaffen. Dass die Studie dann vielleicht über die Zeit etwas missinterpretiert wurde als, dunkles Endzeitszenario, was sie erstmal ja gar nicht war. Sie war ja erstmal eine Berechnung von verschiedenen Szenarien, um aufzuzeigen, was sind Tendenzen, die über die Jahre passieren können, wenn wir, insbesondere in diesem Standardszenario, was er entwickelt hat, wenn wir Business as usual machen, wenn wir nichts ändern, wo treibt es uns dann hin? Und dass es nun in verschiedenen Dimensionen soweit ist, wie er prognostiziert hat, dass...
Ich würde etwas sagen, dass gibt es einen Breaking Moment. Ja? In den 50er Jahren fand dieser Mann, diese deutsche, österreichische Person, total auf weit, kommt mit dieser Idee und System vernetzte Denken, ja, Systems Thinking. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Moment in den 70er Jahren, wenn Meadows das Approach, das Denken in sein Modell. Deswegen, es war so schwer für die normalen Leute, glauben die Modelle, weil er sagte zum Beispiel, ja, diese Idee, dass wenn man sagt, etwas passiert in Asien, zum Beispiel diese Pfefferling, und gibt es einen Hurricane in die USA. Das Modell utilizes diese Idee. Ne? Deswegen, das ist vielleicht einige, die erste Exercises und global scale, weltweit, wo dieses Vernetzdenken used was. Ne? So, das ist, finde ich, eine wichtiger Moment in wissenschaftlicher Geschichte.
Man muss sich vielleicht wirklich auch nochmal zurückversetzen. Also Mitte der 70er Jahre, Abholzung der Regenwälder war in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch kein Thema. Es kam wirklich erst dann danach. Also natürlich ist es dann halt auch so, dass mittlerweile sind die meisten Menschen so intelligent, haben so viel Wissen über das, was auf der ganzen Welt passiert. Ich meine, es ist dein Spezialthema, was jetzt wirklich die Forstwirtschaft angeht, welche Effekte es wirklich auf das Gesamtklima der Welt hat. Wenn du wirklich jetzt seine Prognosen siehst, war er ein Hellseher? Wusste er wirklich schon, was auf uns zukommt? Oder geht er gar nicht so konkret jetzt zum Beispiel auf die Abholzung der Regenwälder ein?
Das ist eine super gute Frage, weil das interessante Sache in diesem Modell ist, dass er der Climate Change, Klimawandel ist nicht im Modell. Gibt es nur 5 Drivers und gibt es nur eine, die hat etwas mit Ressourcen zu tun.
Du hast das Buch dabei?
Genau. Food per capita, das ist Essen, das ist Pollution, das ist Industrial Output, Population and Resources. So hier, es ist nicht Klima als ein Driver. Aber es ist etwas Interessantes, dass er hat CO2-Emissions.
CO2-Ausstoß.
CO2 wie der Driver von Pollution. Und er hat die Daten, die wir jetzt nutzen, von der Mauna Loa, es ist ein Observatory in Hawaii, nutzen. So, ist interessant, die Abstraction Level that the guy has used in his book, because he could predict using a few pieces of information what in that time was available and build all a big picture. Just imagine, yeah, you are watching a very complicated landscape in Bavaria, and you just have a few pixels of it. But using that information, he was able to depict something that would happen 40 years after, mm-hmm. with great level of accuracy. Mm-hmm. Of course, in that time, some people thought of him as a guru or a Nostradamus type guy. Mm-hmm. But obviously, 40 years after, he really rocked.
Ich hoffe, dass ihr auch dem folgen konntet. Nein, es ist wunderbar. Es ist schön, dass du da bist. Daniel, Diego und Sandra hier in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Und selbstverständlich sprechen wir gleich noch weiter über die Grenzen des Wachstums und das, was ihr erlebt habt während der Winterschool. Einen Nutzen hatte diese Redaktionskonferenz auf jeden Fall schon heute Abend. Franziska Zecher aus der D-Radio Wissen Nachrichtenredaktion hat sich gerade den Titel hier notiert, was wir gerade für eine Musik gehört haben. Für alle, die es noch nicht wissen, Kings of Convenience waren das zusammen mit Feist Know How. Und jetzt hören wir, was Franziska für Nachrichten mitgebracht hat, die nämlich heute hier bei uns im Programm liefen.
Genau, ich habe jetzt erstmal das Wichtigste vom Tage mitgebracht, also was so die wichtigsten Nachrichten bei uns in der Nachrichtenredaktion waren. Zum einen hat Griechenland heute damit begonnen, Staatsanleihen zurückzukaufen. Das heißt, damit will das Land seine Schuldenlast senken, indem man eben diese Staatsanleihen zurückkauft. Es gibt einen kleinen kniffligen Trick bei der ganzen Sache, und zwar macht Griechenland seinen Gläubigern, also den Leuten, die diese Staatsanleihen gekauft haben, das Angebot, maximal 40% des Nennwertes. Das heißt also, diese Gläubiger würden einen sehr großen Verlust, nämlich von 60% machen, mehr als die Hälfte verlieren. Trotzdem ist natürlich für die Frage, vielleicht jetzt besser nur 60% verlieren, als später vielleicht 100%. Dafür, sich das zu überlegen, haben sie bis Freitag Zeit. Für Griechenland ist es deshalb so wichtig, dass sie damit ihre Schuldenlast etwas senken, weil das daran ist gekoppelt, dass sie wieder neue EU-Hilfen bekommen. Also die bekommen sie nur, wenn sie ihre Schuldenlast ein bisschen nach unten drücken.
Darf ich ganz kurz unsere Gäste mit einbeziehen? Habt ihr auch über die Euro-Krise, über die Krise Europas gesprochen, implizit jetzt Griechenland? Oder war das gar kein Thema? Ist das zu klein gewesen, dieses Thema? Es ist nur ein Kopfschütteln. Ist völlig okay. Wenn es nicht euer Thema war, hören wir, was Franziska als nächstes für eine
Genau, also Meinung es ist hat. Auf jeden Fall Thema heute noch in Brüssel, weil dort sind heute die EU-Finanzminister zusammengekommen, die natürlich über Griechenland sprechen werden, aber auch über ein geplantes Hilfsprogramm für Zypern und nicht zu vergessen über den spanischen Finanzsektor, weil der hat heute auch gesagt, wir brauchen Geld. Also einiges, was die Herren da und Damen heute besprechen müssen. Deswegen ein wichtiges Thema für uns heute in den Nachrichten. Ein anderes Thema waren die Pläne der israelischen Regierung, dass sie jetzt im Westjordanland 3000 neue Wohnungen bauen wollen. Diese Ankündigung stößt international auf Kritik, unter anderem vor allem deshalb, weil man sagt, wenn Israel anfängt, immer mehr Siedlungen in die Westbank, also in das Westjordanland, hineinzubauen, wird es irgendwann mal unmöglich sein, dass da ein eigener palästinensischer Staat entstehen kann. Weil wie soll das funktionieren? Ein Land, in dem ein anderes Land lauter Siedlungen drin hat, funktioniert sehr schwierig. Und Israel wird jetzt eben auch vorgeworfen, dass es damit so ein bisschen zeigen würde, dass es eigentlich gar kein Interesse an irgendwelchen Verhandlungen hat. Das alles interessiert Israel offenbar relativ wenig, weil es hat vor wenigen Stunden erst wieder klargemacht, egal was ihr kritisiert, wir werden diese Siedlungen bauen.
Ich frage auch hier wieder, der Nahostkonflikt, war das ein Thema?
Also die Konfliktdimension war in der Tat ein Thema, weil auch das ursprüngliche Modell nicht abdeckt. Also die Frage von Weltfrieden und Konflikte, die jetzt insbesondere auch ausgelöst werden, sei es durch Nahrungsmittelknappheit, sei es umweltbedingte Konflikte, das ist auch was das Modell selbst nicht beinhaltet.
Und also das heißt, eigentlich muss, um das Modell von Dennis Meadows funktioniert, muss alles planmäßig laufen. Es darf halt keine gigantischen Umweltkatastrophen erstmal geben. Es darf keine großen Kriege geben. Sonst treten diese ganzen Prognosen gar nicht ein.
Also in den Dimensionen, die dieses Modell abdeckt, denke ich, könnte man Schocks natürlich schon abbilden, rein mathematisch jetzt gesehen. Aber ich denke, dass was das Modell nicht kann, und ich glaube, das ist das, was man beim Modellbau und der Modellanwendung grundsätzlich hat, ist, dass es simplifiziert, dass es einfach vereinfacht, notgedrungen, um zu den Ergebnissen zu kommen. Und dass auch das ist, was man jetzt diesem Modell eigentlich auch in seiner Anwendbarkeit ein bisschen vorwirft, dass man sagt, die Komplexität und die Dynamik und die Krisenhaftigkeit, mit der wir zu tun haben, also sei es die Finanzkrise, sei es Fukushima, sei es was auch immer, dass es das nicht abbilden kann und dass wir deswegen eigentlich viel stärker auch in bestimmte Politikfelder reingucken müssen und in bestimmte kausale Mechanismen identifizieren müssen, anstatt nur Korrelationen zu berechnen und Zusammenhänge.
Aber Gegenfrage, gibt es denn Modelle, die das besser können?
Ja, definitiv. Aber sie sind sehr spezifisch.
Okay.
Genau, gibt es, man kann jetzt zum Beispiel, wenn du eine Internetverbindung hast, du könntest das World 3 Model selbst runnen. Aber das ist nicht die Frage. Ne? Die Frage ist, dass das Modell, any Modell, konnte die Trend predict.
Mhm. Voraussagen. Mhm.
Genau, dieses Modell konnte und bisher kann.
Okay.
So, die globale Tendenz ist klar, dass wir werden gehen. Aber wir konnten auch spezifische Modelle entwickeln, zum Beispiel für, ja, vielleicht Diego konnte etwas sagen über spezifische Mineralien oder Substanzen. Ne? Mhm. Aber das ist nicht die richtige Frage, finde ich. Mhm. Wir wissen im Moment, wohin wir gehen und wir technische Weise, ne? Aber die große Antworten sind nicht mehr, wie gesagt, technische, sind politische, sind persönliche und wie Gruppe Entscheidungen.
Griechenland, Israel, das waren zwei Themen.
Ja, ich mache mit den Konflikten gleich weiter. Ja. Und zwar der Nordkorea-Konflikt. Nordkorea ist ja dabei, Raketensysteme zu stationieren seit einigen Tagen. Macht trotz Warnungen von anderen Ländern lustig weiter. Oder wahrscheinlich auch nicht lustig, aber ernsthaft weiter. Und dieser Konflikt schwelt also weiter. Da müssen wir gucken, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt.
Die werden noch nicht an die Grenze nach Südkorea gebaut,
sondern an die Küste. Also so in Richtung Japan, genau. Dass Japan jetzt auch angefangen hat, selber Abwehrsysteme aufzubauen, um sich da vor eventuellen Einschlägen zu schützen. Und ein Konflikt, der uns seit über einem Jahr schon in Atem hält, ist Syrien. Dort scheint sich die Lage im Moment so zuzuspitzen. Also das ist das, was wir über die Agenturen hören. Wir wissen nicht genau, was passiert in dem Land, aber wir wissen, dass die Vereinten Nationen jetzt nochmal einen Teil ihres Personals abzieht. Also irgendwas scheint sich da im Moment zu bewegen, was die ganze Situation nochmal etwas angespannter macht, als sie sowieso schon ist. Aber da müssen wir abwarten, was da noch uns für Meldungen erreichen.
Und es gab auch wieder Meldungen, die es nicht bei uns in die Nachrichten geschafft haben. Oder wolltest du,
überspringst gar nichts. Genau, das ist der Punkt, an dem ich jetzt bin. Ein Thema, das es bei uns nicht in die Nachrichten geschafft hat und das, obwohl es per Eilmeldung kam und in der ganzen Redaktion es geklingelt hat. Ja, alle dürfen raten. William und Kate bekommen endlich, also erwarten ihr Kind. Ah. Okay, ja. Das wollte ich jetzt in dieser Runde nicht vorenthalten, aber für die Nachrichten dachten wir, war es uns nicht wichtig
das
genug.
Ist nicht in dem Modell.
Wurde auch nicht von Mr. Meadows.
Genau, das ist echt ein Thema, das man in den Nachrichten zumindest nicht vermisst. Die Europäische Union will, dass die Mitgliedstaaten eine Beschäftigungsgarantie für Jugendliche abgeben. Das soll heißen, die wollen die einzelnen Mitgliedstaaten dazu verpflichten, dass arbeitslose Jugendliche nach 4 Monaten irgendwie eine Beschäftigung bekommen. Das ist natürlich erstmal eine schöne Idee, klingt gut, aber so ähnliche Projekte hat es schon 100.000 Mal gegeben. Ich weiß nicht, wie viele Parteien schon Vollbeschäftigung in ihren Wahlprogrammen festgeschrieben haben. Es ist einfach unrealistisch. Also wenn die das mal schaffen, dann schenke ich ihnen Blumenstrauß, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Deswegen haben wir gesagt, solange es nur eine Ankündigung ist, machen wir es nicht. Und das Arbeitsamt in Brandenburg, oder besser gesagt das Jobcenter in Brandenburg, hat sich was ganz Tolles überlegt. Die wollen ihre Arbeitslosen animieren und haben denen jetzt irgendwie so einen Wettbewerb ausgeschrieben, dass sie 40 Tage lang irgendwie so einen Mount Everest-Bestieg machen müssen, also so einen virtuellen, da kriegen die irgendwas umgeschnallt und müssen sich ganz viel bewegen. Und wer sich am meisten bewegt, hat gewonnen. Wir wissen auch nicht ganz, was das eigentlich soll, aber okay.
Hört sich nach einem guten Werbegag an.
Ich weiß nicht.
Unsere Hörer warten schon die ganze Zeit auf das hier. Ich weiß, es war jetzt hier in der Runde ein bisschen laut, alle, die den Kopfhörer aufgehabt haben, aber das ist unser Gong, der sagt, jetzt lösen wir unser akustisches Rätsel auf, unser Aerobic, und damit alle nochmal mitraten können, hören wir es uns erst nochmal an.
Komm mit mir ins Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, die Menschen sind wütend. Wir haben Widerstand gegen Atompolitik, Müll, Endlager von Schwarz-Gelb. Gerade auch Atomausstieg und einen Großkonflikt. Sagen Sie die Wahrheit, die Laufzeiten, Heuchelei, abgeschaltet von Schwarz-Gelb.
Ich gucke in fragende Gesichter. Das ist natürlich völlig zu Recht, dass ihr alle überhaupt nicht wisst, worum es jetzt geht. Denn ohne eine gewisse Erklärung macht dieses Aerobic, unser akustisches Hörrätsel, überhaupt gar keinen Sinn. Also es ging im Endeffekt darum, wir haben zwei Musiken gehört und einen O-Ton. Und zusammengesetzt, wenn man also mal überlegt, okay, was haben wir gehört? Zwei Lieder von derselben Band. Wie heißt diese Band? Das würde ich jetzt erst nochmal vielleicht als Hinweis geben. Abenteuerland war ihr großer Hit, die Band Pur. Danach kam ein Lied nochmal von dieser Band. Dann heißt diese, also diese Band heißt Pur. Also haben wir Pur. Und dann gab es noch einen O-Ton zum Schluss von Claudia Roth. Und zusammengesetzt ergibt sich dann Purpurrot. Wunderbar. Also ich würde sagen, Sandra war ganz knapp dran mit ein bisschen Hilfe auf jeden Fall. Aber du gewinnst heute kein D-Radio-Wissen-T-Shirt, denn unsere Hörer waren schneller und haben eine E-Mail geschickt
an redaktionskonferenz@dradio.de. Ja, es haben auch einige haben auch Purpurgrün geschrieben, wo ich jetzt erstmal gedacht habe, oh ja, Leute, also klar,
so geht's auch nicht.
Claudia Rot ist bei den Grünen, aber Purpurgrün, sowas gibt's doch gar nicht. Aber ich bin eines Besseren belehrt worden. Doch, das gibt's. Echt?
Purpurgrün?
Ja. Nämlich der Schleim der Purpurschnecke, den man ihr abzapft, der verwandelt, ist erst weiß-gelblich und verwandelt sich dann in der Verarbeitung sozusagen Richtung dieses klassische Purpurrot und durchläuft dabei auch einen grünen Farbton.
Und jetzt wisst ihr auch alle, warum dieses Programm D-Radio Wissen heißt. Ja, hier erfährt man einfach Dinge, die erfährt man sonst nicht. Nirgendwo, vielen Dank dafür, Rachel.
Genau.
Dann sag uns doch gerade, oder du hast also einige richtige Antworten und du lässt den Zufallsgenerator laufen. Und ich würde sagen, heute Abend hat Marina das Wort und darf Stopp sagen und ist unsere Glücksfee. Ab jetzt.
Und Stopp.
Okay, das geht nach Norddeutschland, denn der grüßt uns mit Moin. Moin, Moin. Sven Klann, ein Segelmacher, hat die richtige Antwort gefunden. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch von uns
nach
allen.
Nach Fehmarn.
Ach, wie schön. Ja. Und ich würde sagen, das passt perfekt. Ich glaube, das D-Radio-Wissen-T-Shirt ist momentan in weiß mit grüner Schrift. Passt perfekt zu einem weißen Segel. Wunderbar. Demnächst wird er nur noch so durch die Gegend laufen. Freuen wir uns sehr. Herzlichen Glückwunsch nach Fehmarn. Und wir machen gleich weiter hier in der D-Radio-Wissen-Redaktionskonferenz. Kommando Bauchladen von Jan Delay. Auch dieser Song passt perfekt in unsere heutige D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. 60 Wissenschaftler waren auf Einladung der Volkswagen Stiftung in der vergangenen Woche in der Nähe von Hannover. Der Grund war die sogenannte Winter School. Es ging darum, die Studie, die der Club of Rome vor 40 Jahren in Auftrag gegeben hatte, zu überprüfen und um zu sehen, wie es um uns und unseren Planeten bestellt ist. Drei dieser Wissenschaftler sind heute zu Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz und vielleicht als erstes, Daniel, an dich die Frage. Winter School, da geht es um Schule. Wie hast du diese Schule vergangene Woche erlebt? Wie konkret war wirklich das, was ihr umgesetzt habt? Denn Schule soll ja eigentlich einen aufs Leben vorbereiten. Wie war dieser Schulunterricht? Hat er dich auf eine bessere Zukunft vorbereitet? Konntest du dazu beitragen?
Ja, auf alle Fälle. Ich denke, das nur die Erfahrung wie Mensch, ne? Mit solche Big Shock, ne? Solche Guru wie Dennis Meadows, der von der wissenschaftlichen Seite nach der sehr persönlichen Seite, jetzt er macht nicht mehr Wissenschaft, ne? Er macht, wie heißt Advocacy. Mhm. Promoviert seine Idee mit Regierungen und politische und Konzerne etc. Ja,
er ist der Advokat, der die Ideen weiter verbreitet und schüttelt viele Hände und versucht, seine Ideen zu verbreiten.
Das ist. Und er kommuniziert sehr gut seine Ideen. So, das war eine super Erfahrung wie Person, wie Mensch. Ne? Aber außerdem, wie Wissenschaftler, ich interessiere mich sehr im Klimawandel, das ist mein Hauptthema als Wissenschaftler. Ich arbeite im Zentrum für Entwicklungsforschung, Universität Bonn. Wir haben unser Grund ist interdisziplinär und international. Es ist ein großes Zentrum mit
präsent in fast der ganzen Welt. Und ja, fokussiere mich, wie gesagt, in Westafrika. In Westafrika und wir fordern anpassende Techniken für kleine Bauern in sehr, sehr komplizierte Settings in die Savanne. So, man konnte jetzt ein bisschen mehr Elemente haben für diese Top-Down- und Bottom-Up-Insights, das wir die letzte Woche gesehen haben, wie zusammen das Global Ideas in kleine, in sehr kleine Settings match zusammenpassen. Ne? Das ist vielleicht meine Haupt Profit ja, von, dann, von die letzte das, Woche. Was du
Weil das ist ja wirklich das Interessante. Jetzt wart ihr 60 Wissenschaftler aus ganz verschiedenen Fachbereichen. Diego, wie konntest du wirklich dazu beitragen, dass die Welt eine bessere wird?
Ja, also ich habe mehr von meinem eigenen Erfahrung in dem Mineralengeschäft beigetragen, also was ich jeden Tag im Institut mache, wo kommen die Mineralen her, was ist, wie viel Fläche braucht man eigentlich, um ein Mineral abzubauen. Das war mehr mein Beitrag und ja klar, meine Forschung ist teilweise, um zu quantifizieren, zum Beispiel für eine Tonne Stahl, wie viel Fläche brauchst du zu beantragen, sagen wir in China oder in Australien oder in Afrika, wo die beste Lagerung sind für dieses Metall. Und also dieses Metall vom Afrika oder vom Asien nach Europa zu transportieren, das heißt Energiekosten und viel Energie, die man dafür benötigt. Also viel Erdöl, um ein Schiff zu bewegen und ein Flugzeug. Das heißt auch CO2-Emissionen, das hat auch andere Umweltprobleme. Und dann, wie kann man solche Probleme lösen? Also als Wissenschaftler, was kann man also als konkrete Vorschlag sagen. Und in diesem Fall, das Recycling wurde erwähnt, als ein großen Teil der Lösung, nicht nur die einzige Lösung, aber als ein großen Teil im Institut, im Wuppertal-Institut, wir machen viele Forschung für diese Transition, dass wir nennen diese Periode als eine Transition zu was wir erreichen können. Was ist unsere Vision? Wenn unsere Vision ist eine Welt mit sauberen Technologien, eine Welt mit erneuerbaren Energien als unsere Quelle für Energie, dann müssen wir denken an Recycling, an Repairing und auch Jobs dafür zu machen. Ne? Wir brauchen heutzutage Jobs. Okay, wie können wir Jobs in Cleantech machen?
Mhm. Wie konkret wurde es denn dann? Also konntet ihr wirklich Antworten finden? Wie werden Jobs geschaffen in der Clean Technology? Oder ist es nur ein Gedankenspiel, was ihr dort leisten konntet?
Ja klar, also kann man nicht so eine komplizierte Frage in 3 Tagen antworten. Es war mehr unsere Vision, was wir erreichen wollen und ich glaube, das ist am wichtigsten, von etwas zu träumen und dann die Wissenschaftler, wir müssen unsere Forschung in die Richtung nehmen. Wie können wir diese Transition fördern? Also in jedem Segment der Wirtschaft. Klar, wir haben ein paar Papers geschrieben, und die Lösungen sind nicht so konkret, aber wir hatten viele Ideen. Wie kann man zum Beispiel Geld transfert von verschiedenen Produkten, die nicht effizient sind? Wie kann man dann irgendwie das andere Produkte fördern, die mehr effizient sind oder die nachhaltiger sind?
Ja. Sandra, du bist Politikwissenschaftlerin. Wer bekommt diese Paper, die jetzt hier ausformuliert wurden? Gehen die an die Politik? Könnt ihr wirklich Dinge, die ihr dort jetzt in der Woche besprochen, euch überlegt habt, könnt ihr die an Entscheidungsträger weitergeben?
Ich denke, das könnten wir sicherlich tun, aber ich stimme ihm voll zu, dass wir das, glaube ich, in dem unausgereiften Zustand noch nicht tun sollten. Also was ich an konkreten Ergebnissen mitnehme, ist, dass wir sehr schön in der Working Group destillieren konnten, was sind eigentlich die Problemlagen, und da erstaunlicherweise sind wir auch zu gemeinsamen Wahrnehmungen gekommen, jetzt in dem Bereich von Food Governance, also dass wir uns darüber verständigt haben, dass wenn man den Prognosen der Vereinten Nationen glaubt, dass im Jahr 2050 die Weltbevölkerung auf 9 Milliarden Menschen ansteigen wird, dann haben wir ein Problem, nämlich das, wie kriegen wir die Produktion so gesteigert, dass wir diese Menschen ernähren? Also ist die erste Frage erstmal wäre eine technische, wie kriegen wir die Produktion gesteigert? Aber die Komplexität dieses Problems beinhaltet eben noch die Dimensionen des Konsums und des Handels und damit zusammenhängt noch ganz viele andere Probleme, die uns sozusagen vor Augen kamen und wo man Forschung benötigt. Also die Frage zum Beispiel, wie man damit umgeht, dass auf internationalen Finanzmärkten mit Nahrungsmitteln spekuliert wird und dadurch exzessive Preisschwankungen passieren, die insbesondere Folgen haben für Länder, die sehr stark von Nahrungsmittelimporten abhängen. Das war ein Punkt. Der andere Punkt, der auch sehr stark gemacht wurde von unseren afrikanischen Teilnehmern in der Working Group, war, dass man eben von diesem Eurozentrismus wegkommen muss in der Debatte und dass man, wenn man über nachhaltigen Konsum nachdenkt, eben in Afrika über was anderes spricht als in Europa.
Das Problem ist leider, dass wir auch in der Redaktionskonferenz heute Abend auch nicht alles besprechen können und nicht wirklich noch die ganz große Lösung anbieten können. Wo kann man sich wirklich noch weiter informieren? Also gibt es eine Homepage, die ihr vielleicht empfehlen könnt, wo eure Ergebnisse halt auch zusammenfließen? Was kann man unseren Hörern noch anbieten, die sich weiter darüber noch informieren möchten?
Ja, und die ganze Info ist in der Volkswagen Stiftung Website, denke ich.
Da kann
wir werden
das
es dann noch auf die Seite verlinken.
Gibt es noch genau. Nicht einen Bericht von uns, aber es kommt, es kommt. Aber die letzte Sache, ich würde sagen, ich würde gerne sagen.
Ja, 30 Sekunden.
Ich muss sagen, es ist, die Volkswagen Stiftung hat einen super Job gemacht mit diesen 60 Leuten, sehr talentierte Personen von der ganzen Welt zusammenlassen. Das ist super, weil wir konnten wirklich so ein zukünftiger Path, zukünftiger Weg zu diesen Probleme, globale Probleme vorsehen. Das ist, finde ich, auch ein super Profit von diesem Meeting.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr heute Abend hier wart, uns einfach mal einen Einblick gegeben habt, was dort stattgefunden hat bei dieser Winter School. Ganz herzlichen Dank an Dr. Sandra Schwindenhammer, an Diego Ignacio Mugia. Also besser kriege ich es auf jeden Fall nicht hin. Und Dr. Daniel Cayo Concha. Ganz herzlichen Dank an euch. Natürlich auch Rachel Gessert an Marina Schweizer. Das war die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz am Montagabend. Es ist 19.27 Uhr und jetzt folgt hier noch die Sternzeit. Es sei denn, dass Alex mich jetzt noch anguckt, unser Techniker, und sagt, dass wir noch einen kurzen Moment Zeit haben für Neil Young, Rockin' in a Free World. Das könnten wir zumindest noch kurz hören. Mein Name ist Manuel Unger, Ihnen noch einen schönen Abend.